Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Genau so ist es.
Und Richard, wir sind angelangt bei Folge 337.
337 schon.
Ja, das heißt, es gibt uns jetzt seit 337 Wochen, Richard.
Mhm.
Und letzte Woche habe ich eine erzählt, eine Geschichte bei Folge, das war Folge 336, weißt du noch, worum es ging?
Ja, du hast die Geschichte des Georg Schmid erzählt. Des George Smith, der quasi zufälligerweise das Gilgamesch-Epos entdeckt hat.
Sehr gut zusammengefasst, Richard. George Smith und das Gilgamesch-Epos. Und zwei Nachrichten, die wir bekommen haben, haben mich besonders gefreut. Und zwar von Fachpersonal, die tatsächlich auch in dem Feld arbeiten. Und die beide nichts zu meckern hatten. Und das hat
sehr gut. Das ist immer das Schönste.
Oh ja.
Ja. Wenn man nicht zerfleischt wird.
Genau, das freut mich ganz besonders. Vielen Dank dafür. Und dann gab es noch eine Geschichte, Richard, die du gesagt hast, wo...
Na, was habe ich gemacht?
Du hast das perfekte Wissensorganisationstool angewiesen und hast es nicht genannt. Und
stimmt.
Leute interessiert
weißt du was?
Dafür.
Ich habe drei Mails bekommen, also von drei unterschiedlichen Personen, die mich gefragt haben, was genau dieses Tool ist. Und ich habe ein sehr langes Mail verfasst, wo ich meinen Workflow sehr genau dokumentiert habe und habe dieses Mail auch abgespeichert in meinem Tool. Ja. Wer jetzt also wissen will, was es mit diesem Tool auf sich hat, schreibt mir und ich schicke einfach diesen ausformulierten Workflow an wen auch immer es interessiert.
Ja, sehr gute Idee. Also an richard@geschichte.fm und dann gibt es...
Genau.
Geheimwissen.
Weil es ist ja nicht nur dieses eine Tool, sondern es ist ja die Verknüpfung und die Verzahnung unterschiedlicher Tools. Und ich bin draufgekommen, fast alles in Open Source.
Vielleicht eine kleine Warnung.
Anmerken.
Also vielleicht eine kleine Warnung. Der Workflow ist, sage ich mal, wahrscheinlich eher speziell, ne?
Ja, das schreibe ich aber auch dazu.
Ja, okay.
Er ist wahrscheinlich komplexer, als er sein müsste.
Sehr gut, dass du das so formulierst, ja.
Ja, schon.
Ja, Richard. Dann würde ich sagen, hast du in deinem neuen Wissensorganisationstool wahrscheinlich diese Folge auch vorbereitet?
Ja, in einem von den mehreren.
Dann wollen wir mal schauen, wie das funktioniert hat.
Gut. Daniel, ist dir der Name Justus von Liebiger im Begriff?
Chemiker.
Genau. Chemiker des 19. Jahrhunderts, der ein bisschen etwas mit einer anderen Person zu tun hat, über die ich schon mal gesprochen habe.
Mit dem Lebensmittelchemiker?
Ja, genau. Friedrich Accum.
Ah ja, Accum.
Der ja einige Jahrzehnte vor Liebig geboren wurde. Mhm. Ich habe über ihn in Folge 284 gesprochen. Da ging es um die Verfälschung von Lebensmitteln. Und Justus von Liebig war auch sehr an Nahrung, an Speisen interessiert. Vor allem war er an den chemischen Prozessen interessiert während eines Kochvorgangs.
Mhm. Ja?
Oder die chemischen Prozesse, die in Nahrungsmitteln etc. stattfinden. Nicht zuletzt gibt es ja auch Liebigs Fleischextrakt, das basierend ist auf einem Verfahren, das er entwickelt hat und das dann später unter diesem Namen vermarktet wurde und so ein bisschen der Vorläufer der Gewürzsoßen wie Maggi ist zum Beispiel.
Ah, interessant. Aha.
Warum ich ihn erwähne? Justus von Liebig hatte eine Theorie, und zwar hatte er eine Theorie, was das scharfe Anbraten von Fleisch angeht. Laut von Liebig war es nämlich so, dass das scharfe Anbraten dafür sorgt, dass diese hohe Temperatur die Proteine auf der Oberfläche des Fleisches gerinnen lässt und dadurch dann eine Kruste bildet. Und diese Kruste, laut von Liebig, sorgt dafür, dass keine Flüssigkeit austritt, dass das Fleisch also saftig bleibt.
Mhm.
Dieser Grundgedanke, dass man den Saft im Fleisch behalten sollte, das kommt auch nicht von irgendwo. Zu jener Zeit waren diverse Chemiker der Meinung, dass dem guten Geschmack eines Fleisches was zugrunde liegt, was sie als Osmasom oder Osmazome betitelt haben. Ja, vom Griechischen für Geruch und Soß. Und dieser Begriff des Osmasom eigentlich eben französisch oder einfranzösisch vom Griechischen, kommt von einem französischen Chemiker namens Louis Jacques Thénard. Und dieser Flüssigkeit wurde eben nachgesagt, dass sie sowohl für den Geschmack als auch für die Nährwerte, also die Nahrhaftigkeit des Fleisches zuständig ist. Mhm. Deswegen war das auch für Justus von Liebig so wichtig, weil in seinem Verfahren zur Extraktion von Fleischessenz ging es ja auch darum, dass man einfachere Möglichkeit findet, Menschen zu ernähren. Da war dieser Saft natürlich ganz wichtig. Wichtig für unsere Geschichte ist, dass sich diese Theorie, dieser Gedanke, dieser Kruste, von der ich vorhin gesprochen habe, dass sich das lange gehalten hat. Mhm. Du hörst es heutzutage auch noch oft, dass Leute sagen, sie braten ihr Fleisch scharf an, damit sich die Poren schließen und die Flüssigkeit im Fleisch bleibt. Stimmt natürlich nicht, weil es gibt keine Poren beim Fleisch und es gibt auch keine Kruste, die gebildet wird. Von Liebig hat diese Theorie nämlich nur postuliert, er hat sie aber nie selber demonstriert. Und tatsächlich, ein amerikanischer Journalist, der sich viel mit der Chemie des Essens und des Kochens auseinandersetzt, ein gewisser Harold McGee, hat in den 90er Jahren des vorherigen Jahrhunderts, also in den 1990er Jahren, anhand mehrerer Experimente gezeigt, dass diese Kruste, diese vermeintliche Kruste, nichts mit der Saftigkeit des Fleisches zu tun hat. Mhm. Flüssigkeit tritt trotzdem aus, weshalb Fleisch saftig bleibt oder nicht, hängt einzig von der Dicke des Stückes ab. Und natürlich auch, wie lang es gebraten wird. Ja. Also je länger gebraten wird, desto mehr Flüssigkeit tritt aus und desto trockener wird es. Deswegen, a steak, das well done ist, ist ja quasi kaum zu essen.
Aber hast du das jetzt dann auch für die Folge auch experimentell nachgestellt?
Ich habe Fleisch angebraten. Ja. Das Ding ist, du siehst es ja nicht, ob dieser Vorgang tatsächlich stattfindet oder nicht. Was man dazu auch noch sagen muss, das scharfe Anbraten hat schon seinen Sinn, denn was passiert, und da ist man dann später auch drauf gekommen, ist die sogenannte Maillard-Reaktion, benannt nach wieder einem französischen Wissenschaftler, Louis-Camille Maillard, ist eigentlich keine einzige oder keine einzelne Reaktion, es sind mehrere Reaktionen, die hintereinander stattfinden, die miteinander verknüpft sind, aber dadurch entsteht dieses Aroma, das so typisch ist für angebratenes Fleisch. Ist auch bei anderen Nahrungsmitteln zu beobachten, zum Beispiel bei Kaffee, bei Pommes frites, bei Toast. Wir kennen dieses Resultat vor allem unter einem Wort, nämlich Röstaroma.
Mhm, wollte ich gerade sagen, Röstaroma.
Genau, dieses Röstaroma entsteht dabei. Daniel, mit dieser etwas langwierigen Einleitung, nicht die längste bisher, aber trotzdem relativ lang, springen wir jetzt in eine Folge, die man vielleicht als eine Art Fortsetzung einer Folge ansehen kann, die ich vor einiger Zeit gemacht habe, im Jahr 2017. Es ist GAG 96 und hat den Titel Von der Entstehung des Croissants und anderen kulinarischen Mythen.
Mm, sehr gut, es geht um den Mythos der Röstaromen.
Wir sind jetzt, Fleisch haben wir besprochen, ja? Das war nur die Einleitung. Okay. Wir werden nämlich in dieser Folge nicht genau das Gleiche machen wie in der ursprünglichen. Wir werden uns nämlich in erster Linie Speisen anschauen, zwei davon, die heute anders wahrgenommen werden als noch vor 3, 2 oder vielleicht sogar 100 Jahren. Mhm. Und wir springen direkt zur ersten dieser Speise. Es ist ein Tier und Fossilien dieses Tiers, die man schon gefunden hat bisher, die sind bis zu 200 Millionen Jahre alt. Hm. Es handelt sich dabei um den Hummer. Mhm. Ja? Und wir kennen den Hummer heute bei uns als Delikatesse. Das war allerdings nicht immer so. Tatsächlich ist es so, dass es, was den Hummer angeht, es ist so ein bisschen ein Auf und Ab. Ja? Es gibt Anzeichen, dass der Hummer schon in der Steinzeit in Europa verspeist wurde. Oft vor allem auch in ärmeren Gegenden, zum Beispiel, wenn Leute nicht die Möglichkeit gehabt haben, auf die hohe See zu fahren, um Fischfang zu betreiben, dann haben sie Hummer gegessen, weil der nahe an der Küste gelebt hat. Er war allerdings schwer zu fangen, deswegen haben es tatsächlich nur die Leute gemacht, die eben sonst kaum eine andere Möglichkeit gehabt haben, an Essen zu kommen. Andererseits bedeutet das natürlich auch, dass der Hummer sehr bald so ein bisschen einen luxuriösen Charakter hatte. Mhm. Also wer sich's leisten konnte, hat andere dafür bezahlt, dass sie sich die Mühe gemacht haben, für sie Hummer zu fangen. Mhm. Es gibt zum Beispiel Mosaike in Pompeji, die Hummer zeigen. Grundsätzlich galten Krustentiere im antiken Griechenland und Rom schon als Speise der reichen Leute. Es gibt aber auch aus Peru zum Beispiel Gefäße, die Hummerform haben. Ja, also da sieht man, dass der Hummer damals schon sehr beliebt war, also ungefähr 50 bis 800 nach der Zeitenwende. Und Hummer waren auch in Europa eigentlich sehr beliebt, vor allem in Kontexten, wo es nur erlaubt war, Fisch zu essen. Also oft auch im religiösen Kontext. Da galt der Hummer dann als Fisch. Und außerdem, zum Beispiel im Jahr 1548, erlässt das britische Parlament ein Edikt bzw. einen Act of Parliament, der den Samstag zum Fischtag erklärt hat. Und der Hummer wurde da auch eine der Standardspeisen. Oft auch eingelegt, ja, oder verarbeitet wie ein Salzfisch zum Beispiel. Konserviert. Die Habsburger zum Beispiel, beziehungsweise am Habsburger Hof in Wien und in Prag, war der Hummer sehr beliebt. Du erinnerst dich vielleicht noch, dass ich in einer Folge einmal erwähnt habe, einen berühmten Mailänder Maler, der Hofmaler der Habsburger war, im 16. Jahrhundert. Weißt du noch, wer das war?
Nie.
Archimboldo.
Ah, ja.
Mhm. Archimboldo. In der Folge, es war, glaube ich, die Folge über den Kunstschatz in Prag, der geraubt wurde.
Und jetzt in Schweden ist.
Genau. Und Archimboldo, der von Kaiser Maximilian II. Zum Hofmaler gemacht wurde, von ihm gibt es ein berühmtes Gemälde, das heißt Wasser. Das ist, glaube ich, das berühmteste Gemälde von ihm. Es sieht aus wie ein menschlicher Schädel. Tatsächlich besteht dieser Schädel aber aus lauter Meerestieren.
Mhm. Ja.
Und auf diesem Gemälde auch zu sehen, ein Hummer.
Der Hummer ist die Nase.
Na, der Hummer ist tatsächlich so am Hinterkopf. Mhm. Also er schaut relativ klein aus. Ich glaube, die Größenverhältnisse stimmen nicht immer ganz bei diesen unterschiedlichen Fischen, die diesen Kopf ausmachen. Aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Bild und eben auch mit Hummer. Der Hummer war aber nicht nur in Europa, er war vor allem in Nordamerika auch sehr beliebt, dort der amerikanische Hummer. Also das ist so dieser Standard-Hummer, den wir kennen. Der riesige Hummer mit den großen Scheren. Und lange Zeit war der Hummer in Nordamerika vor allem bei der dortigen indigenen Bevölkerung auch beliebt. Also grundsätzlich waren Krustentiere dort für jene Stämme, die in der Küstennähe lebten, eine wichtige Proteinquelle. Für viele zeitweise sogar die primäre Proteinquelle. Zubereitet wurden die dann auch auf verschiedenste Arten und Weisen, also gekocht. Oder gegrillt auf Spießen oder sogar geräuchert. Wurden entweder als Hauptgang verspeist oder zu Suppen oder zu Eintöpfen hinzugefügt. Die Beliebtheit des Hummers in Nordamerika ändert sich aber im 17. Jahrhundert, als die ersten englischen Kolonialisten in die neue Welt kamen. Die fanden den Hummer nicht so prickelnd. Es war ein grundsätzliches Problem, das sie mit Meerestieren und mit Fischen im Speziellen gehabt haben. Für sie stellten Fische nämlich keine richtige Speise dar. Ja? Und damit kannst du dich jetzt wahrscheinlich identifizieren. Ja? Du magst ja auch keinen Fisch.
Ja. Und auch keine Krustentiere.
Und keine Krustentiere. Ja? Trotzdem konnten diese frühen Siedler und Siedlerinnen in der neuen Welt nicht umhin zu erkennen, dass allein die schiere Menge an Hummer, die zur Verfügung stand an den Küsten, also vor allem eben der Ostküste der USA, dass die eine sinnvolle Quelle an Protein wären. Und deshalb wurden Hummer zwar verspeist, allerdings tatsächlich nur, wenn es nötig war. Was auch wieder damit zu tun gehabt hat, dass er so häufig vorkam. Ja, also die Tatsache, dass er so häufig vorkam, war auch ein Grund, dass er gesagt hat, wir wollen den nicht essen. Hm. Also es gibt eine Quelle aus dem 17. Jahrhundert, dem New England's Prospect, in dem steht, und ich übersetze es jetzt einfach, ihre große Menge sorgt dafür, dass sie schlecht angesehen und selten gegessen werden. Hm. Das sorgt dann tatsächlich auch dafür, dass der Hummer, der sich während derselben Zeit in Europa eigentlich größter Beliebtheit erfreut, in der neuen Welt nur gegessen wurde, wenn es nichts anderes gab, wenn Nahrungsknappheit herrschte. Den Bediensteten wurde der Hummer vorgesetzt. Der Hummer wurde auch an Schweine verfüttert und er wurde sogar als Dünger und als Fischfutter verwendet. Und weil es in dieser Folge auch ein bisschen um Mythen geht, es hielt sich lange Zeit dieser Mythos, dass es eigene Gesetze gab, die Bedienstete davor schützen sollten, dass ihnen mehr als dreimal pro Woche Hummer vorgesetzt wird. Es gibt allerdings eine Essenshistoriker namens Kathleen Curtin, die schreibt, dass es dafür überhaupt keinen Beleg gibt.
Okay.
Ja, so ein tatsächlicher Mythos. Also, dass vertraglich festgelegt wurde, dass sie nicht öfter als dreimal in der Woche Hummer kriegen. Man muss natürlich dazu sagen, dass der Hummer damals ja eben auch anders zubereitet wurde. Also oft war es auch so, dass der einfach total zerkocht wurde war dann relativ geschmacklos wahrscheinlich und recht zäh und ja, ist kein hervorragendes Essen gewesen, wenn man es objektiv betrachtet.
Ja.
Tatsächlich, ab dem 18. Jahrhundert erkannten die Menschen dann in Nordamerika aber schon, was sie mit diesem Hummer haben. Und ab diesem Zeitpunkt, vor allem dann auch mit der Entstehung von Konserven und auch mit der Etablierung einer Hummerindustrie an der Ostküste, vor allem Maine zum Beispiel, wurde der Hummer dann schlussendlich eben dann doch zu dieser Delikatesse, auch in Nordamerika, die er heute noch ist. Und damit springen wir jetzt zu dem zweiten Gericht, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Es ist nämlich auch eine Delikatesse, es ist auch aus dem Wasser. Daniel, hast du schon einmal Fischeier verspeist?
Also du meinst, nee.
Nein. Das heißt, du hast auch nie die Eier des Stör verspeist.
Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Ich habe nie Kaviar konsumiert.
Du hast noch nie Kaviar konsumiert. Ich auch nicht. Also ich habe den falschen Kaviar verspeist, den es ja gibt von anderen Fischarten, aber nie Fischeier vom Stör.
Mhm.
Und die Geschichte des Kaviars ist ganz interessant. Die Geschichte des Kaviars ist aber vor allem interessant, wenn man gar nicht so weit zurückgeht. Aber bevor wir dorthin kommen, erkläre ich kurz noch ein bisschen, was es mit diesem Namen auf sich hat. Denn der Name an sich ist auch schon so ein bisschen ein Mysterium. Das Oxford English Dictionary besteht darauf, dass der Name sich vom persischen Kaviar abgewandelt wurde. Kaviar mit Khavyar. Es gab allerdings einen griechischen Linguisten namens Demetrios Georgakas. Und er war der Meinung, dass dieses Wort erstens nicht sehr persisch klingt und zweitens er einfach davon überzeugt war, dass die antiken Griechen sicher schon vorher Kaviar zu sich genommen haben, also gesalzene Fischeier.
Mhm.
Und dieser Linguist, der hat einige Zeit seines Lebens darauf verwendet, herauszufinden, ob es tatsächlich ein Wort ist, das vorher schon existiert hat, beziehungsweise ob es im Griechischen existiert hat. Es gibt keinen eindeutigen Beweis, dass dieses Wort so verwendet wurde. Es heißt, dass Aristoteles Kaviar schon referenziert hat, aber nicht unter diesem Namen. Ja. Aber es hat Georgakas nicht davon abgehalten, im Jahr 1978 ein Traktat, wenn man so will, fast ein Büchlein eigentlich, ein Buch zu veröffentlichen, das sich mehr oder weniger einzig mit der Etymologie von Kaviar beschäftigt. Es hat den etwas sperrigen Titel Ichthyological Terms for the Sturgeon and Etymology of the International Terms for Botargo, Caviar and Congeners.
Samt 5 Rezepte im Anhang.
Ich glaube, es gab keine Rezepte im Anhang. Im Gegensatz zum Hummer galt Kaviar eigentlich, seit er existiert, beziehungsweise seit man ihn kennt, schon als Delikatesse. Also popularisiert von Russland, vor allem hier eben auch als Speise für die russischen Zaren. Ja, also es hat lange Zeit als quasi die Delikatesse für die russischen Zaren gegolten, auch dann so ein bisschen als russische Nationalspeise. Der französische Renaissance-Schriftsteller François Rabelais schreibt im Jahr 1552 zum ersten Mal von Kaviar als Vorspeise, also in der Schreibweise, wie wir sie heute kennen.
Mhm.
Und auch Galileo Galilei war offenbar dem Kaviar nicht abgeneigt. Es gibt eine ganz lustige Geschichte. Und zwar soll er im Jahr 1629 seiner Tochter Virginia Kaviar geschickt haben. Seine Tochter zu jener Zeit war in einen Konvent eingetreten, lebte in diesem Konvent, aber ließ sich immer wieder von ihrem Vater alle möglichen exotischen Speisen schicken.
Mhm.
Und in diesem Jahr, im Jahr 1629, soll er ihr auch ein Paket mit Kaviar geschickt haben. Und wie es so üblich war für sie, hat sie diese Speisen dann halt auch immer unter ihren Ordensschwestern verteilt. Und dieser Kaviar, der kam nicht wahnsinnig gut an. Sie schreibt in einem Brief an ihn: Schwester Arcangela, als sie das Paket mit Kaviar sah, das ein paar Tage vorher von dir gekommen war, fühlte sich betrogen, dass sie davon überzeugt war, es handele sich um den Käse aus Holland, den du üblicherweise um diese Jahreszeit schickst. Dieses Paket mit Kaviar wurde dann auch einfach weggeworfen.
Hm.
Ja. Und obwohl wir, wenn wir eben heute an Kaviar denken, in erster Linie an Russland denken, gab es eine Zeit, als Kaviar woanders in solchen Massen vorkam, dass einen regelrechten Kaviar Boom ausgelöst, hat einen Kaviar-Rausch. Und wenn du Kaviar-Rausch hörst, an was erinnert dich das?
An zu viel Alkoholkonsum.
Na, an den Goldrausch.
Ach so, ja.
Ja, mhm. Der Goldrausch. Und wo fand der Goldrausch statt?
Kalifornien.
Ja, in Nordamerika. Dorthin springen wir jetzt. Es war nämlich so, dass Anfang des 19. Jahrhunderts die großen Seen Nordamerikas und der Delaware River vor allem, also der Grenzfluss zwischen den Bundesstaaten Pennsylvania und New Jersey und Pennsylvania und New York, voller Stör waren. Es wird so beschrieben, wer zu jener Zeit auf einem der Dampfschiffe auf dem Delaware River unterwegs war, hat beobachten können, wie diese Fische ständig aus dem Wasser gesprungen sind. Und hin und wieder hat man auch ausweichen müssen, wenn einer zum Beispiel auf dem Deck gelandet ist vom Schiff. Also so viel Stör, dass man Angst haben hat müssen, dass einer einen Kopf spreckt, ja, während man auf diesem Schiff steht. Und obwohl der Stör für die indigene Bevölkerung dort über Jahrhunderte eine der wichtigsten Nahrungsquellen war, haben die europäischen Siedler und Siedlerinnen wenig Interesse an diesem Fisch gehabt. Vor allem auch, weil er ihnen einfach zu schwer war. Und auch, wie soll ich sagen, schwer zu fangen grundsätzlich, weil er einfach so riesig war. Mhm. Wenn welche gefangen wurden, dann wurden sie zum Beispiel an Schweine verfüttert. Oder sie wurden sogar, habe ich auch gelesen, in den Öfen der vorhin erwähnten Dampfschiffe verbrannt.
Oh. Ja,
als Brennstoff verwendet. Es ist ein bisschen verwunderlich, weil in England zum Beispiel, wo die Pilgerväter ja hergekommen sind, da galt der Stör lange Zeit als königlicher Fisch. Mhm. Und es war auch so, dass wenn Leute aus England in die neue Welt gereist sind, in die neuen Kolonien, und sie haben gesehen, wie viel Stör hier existiert, dann wurde das in den Aufzeichnungen vermerkt. Es war außergewöhnlich für die aus England gekommen sind, die in Nordamerika gelebt haben, die wollten nichts damit zu tun haben. Und hier kommt jetzt ein russischer Immigrant ins Spiel, der sich in den 1840er Jahren am Ridley Creek niederließ. Der Ridley Creek, ein Nebenfluss des Delaware Rivers. Und dieser Mann bot jedem Fischer $1 pro Stör, den er ihm geben würde. Der Name dieses russischen Immigranten ist nicht überliefert. Wir wissen aber, dass er diese Störe, die er kaufte, nicht nur für ihr Fleisch verwendet hat und nicht nur für das Öl, das man auch aus ihnen gewinnen kann, wenn man zum Beispiel den Kopf auskocht, sondern vor allem auch für ihre Eier, die er gesalzen hat, in Dosen verpackt hat und dann nach Frankreich, Deutschland und sogar Russland exportiert hat. Und damit löst er den Kaviar-Rausch der USA aus. Es ist zwar so, dass das ein Russe war, der nach Nordamerika kam und diesen Rausch auslöste. Schließlich waren es aber deutsche Einwanderer, die das Ganze dann zu einer richtigen Industrie aufgebaut haben. Hier gibt es interessanterweise auch zwei unterschiedliche Erzählungen, wie das vonstatten ging. Und zwar eben die eine basierend auf den Great Lakes, also den großen Seen, und die andere basierend auf den Stören, die es im Delaware River gab. Mhm. Die Autorin Inga Saffron schreibt in ihrem Buch über Kaviar, das einfach nur Kaviar heißt, von einem Mann namens Bendix Blom, ein Einwanderer aus der Nähe Hamburgs, der sich nach über 10 Jahren eher mäßigen Erfolgs als Störfischer schließlich in einer kleinen Stadt namens Penns Grove niederließ, nahe der Mündung des Delaware Rivers. Und dort beginnt er schließlich Kaviar zu produzieren. Und im Jahr 1870 verschifft er schon Kaviar fässerweise nach Europa. Er macht aber auch in den USA damit relativ schnell relativ viel Geld, vor allem weil 1870, das ist einige Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs, und für viele Leute dort war das so ein bisschen dieser Zeitpunkt, wo sie erpicht darauf waren, Neues auszuprobieren, ja, und auch so ein bisschen das Leben zu genießen. Und deswegen fand der Kaviar auch in den USA ziemlichen Absatz. Die Kaviarproduktion war nach relativ kurzer Zeit schon so massiv, dass ein kleines Städtchen einige Meilen südlich von Penns Grove entstand, das schließlich den Namen Kaviar bekam. Und von diesem Kaviar aus wurde in den 1880er Jahren mehr Kaviar in die gesamte Welt entsandt als von irgendwo sonst. Es war tatsächlich, und weil ich vorhin gesprochen habe vom Goldrausch, es war ein bisschen so wie diese Städte, die aus dem Boden gestampft wurden im Zuge des Goldrauschs. Ja? Also kein wahnsinnig gut geplantes Städtchen, aber es gab dann halt ein Hotel, es gab eine Post, es gab ein Restaurant, es gab ein Eishaus und es gab eine eigene Bahnverbindung. Und über diese Bahnverbindung wurden 15 vollgepackte Wagen jeden Tag nach New York geschickt. Die zweite Geschichte, wie es zu diesem Kaviar-Rausch kam, eine, die bei Saffron lustigerweise überhaupt nicht vorkommt, aber in einer abgewandelten Form heutzutage sehr oft zu lesen ist, vor allem eben auf diesen Webseiten, die so einen kurzen Abriss der Geschichte des Kaviar machen. Das ist die Geschichte der beiden deutschen Einwanderer Simon und John Schacht. Es gibt ein Buch, das heißt People of the Sturgeon, Wisconsin's Love Affair with an Ancient Fish. Und dort wird erzählt, wie diese beiden Brüder im Jahr 1865 in einem Ort namens Sandusky, Ohio, das an den Ufern des Lake Erie liegt, also einem der großen, der fünf großen Seen, wie sie dort eine Störfabrik, wenn man so will, aufbauten. Ja. Im Jahr 1872, also 7 Jahre später, sollen sie dort schon mehr als 13.000 Fische pro Jahr verarbeitet haben. Und sie verkauften dort eben geräucherten Stör, Kaviar und etwas, interessanterweise so als Mini-Mini-Exkurs, etwas, das im Englischen bekannt ist als Ice in Glass und im Deutschen nennt man es Hausenblase. Weißt du, was das ist? Kannst du dir vorstellen, was die Hausenblase ist?
Hausenblase, nie gehört, aber hat es was mit der Schwimmblase zu tun?
Ja, genau. Es ist einfach die getrocknete Schwimmblase des Stör und Hausen ist ein anderer Name für ein Stör. Und diese Hausenblase wurde einerseits verwendet für gelatinhaltige Speisen, aber auch verwendet für die Filtrierung von Wein und Bier.
Ist das der Grund, warum Wein manchmal nicht als vegan bezeichnet wird?
Bin mir nicht sicher. Vielleicht. Heutzutage wird es nicht mehr gemacht.
Okay.
Ist zu umständlich. Der Kaviar, den diese beiden Brüder schließlich dann auch nach Europa verschifften, der wurde teilweise dann auch einfach umetikettiert und als russischer Kaviar verkauft.
Ah.
War wohl zu jener Zeit noch keine geschützte Bezeichnung. Welche der beiden Einwanderergeschichten, die den Boom ausgelöst haben, tatsächlich die richtige ist, ist mehr oder weniger unerheblich. Wichtig ist zu wissen, dass neben Blom und den Schachtbrüdern noch jede Menge weitere europäische Händler an die Ostküste der USA kamen, um Teil dieses Kaviar-Rauschs zu werden. Sie engagierten dafür dann lokale Fischer, sodass dann in den 1880er Jahren bis zu 900 Fischer entlang der Atlantikküste einzig Stör gefangen haben, um den, wie soll ich sagen, fast unersättlichen Kaviar-Hunger Europas zu stillen. Es war lukrative, aber auch anstrengende Arbeit. Also erstens einmal zu einem Störnetz, auch ohne dass noch Stör in diesem Netz ist, wog schon einmal bis zu 100 Kilogramm. Und oft haben sie den ganzen Tag auf dem Wasser verbringen müssen, um Stör zu fangen. Dafür gab es dann aber anfangs $2 pro weiblichem Stör, was ziemlich viel ist, wenn man sich anschaut, was ein Wochengehalt eines Fischers durchschnittlich zu jener Zeit war. Das war nämlich $10. Und natürlich, je größer dann die Nachfrage war, desto mehr haben sie auch für diesen Stör verlangen können. Im Jahr 1897 gab es für einen weiblichen Stör schon bis zu $30. Also hat ganz lukrativ sein können. Aber wie der Goldrausch ging der Kaviarrausch auch vorbei. Bei den Great Lakes. Im Jahr 1879 wurden noch ungefähr 3.500 Tonnen Stör verarbeitet. Im Jahr 1899 waren es dann nur noch 800. Und auch die Fischersleute am Delaware bemerkten, dass der Stör knapp wird. In den 1870er Jahren, an einem durchschnittlichen Fangtag, wurden von einem Fischer ungefähr 65 Fische gefangen. 10 Jahre später war es nur noch knapp die Hälfte und im Jahr 1899, also knapp 30 Jahre nachdem der von mir vorhin erwähnte Bendix Blom anfing, Kaviar zu produzieren in Penn's Grove, in diesem Jahr lag der durchschnittliche Fang nur noch bei ungefähr 8 Stör. Wie oft, wenn sowas passiert, kamen dann natürlich Regulierungen, es kamen Störfangverbote und solche Dinge in diversen Bundesstaaten. Der Schwund des Stör war aber nicht aufzuhalten. Es gab dann auch noch so Versuche, auf kleinere Portionen Kaviar umzusteigen. Also es nicht mehr im Fass zu verkaufen, sondern in kleineren Konserven. Zum Beispiel durch eine weitere Firma, die von deutschen Einwanderern gegründet wurde, Diekmann und Hansen. Das half aber alles nichts. Ungefähr 50 Jahre, nachdem der Kaviar-Rausch in Nordamerika begonnen hatte, war der Stör aus den nordamerikanischen Gewässern so gut wie verschwunden. Und die Stadt Kaviar, dieses quasi Kaviar-Rauschstädtchen, ist heute auch schon lang verschwunden. Die Häuser, die in den 1880er und 90er Jahren noch standen, natürlich längst verrottet oder abgetragen. Und auch die Eisenbahnlinie, über die diese Tonnen an Kaviar nach New York verschifft wurden, ist mittlerweile auch schon zu asphaltiert. Ich habe gelesen, der Ort Kaviar oder dort, wo Kaviar war, dieser Ort heißt jetzt Bayside.
Ah, okay.
Langweilig. Bayside. Übrigens, der Stör heute. Ja. Also heute gelten fast alle Störarten als entweder gefährdet oder kritisch gefährdete Spezies, also endangered bzw. critically endangered. Und 17 davon gelten sogar als vom Aussterben bedroht. Und es ist eben in erster Linie auf den Kaviarhunger zurückzuführen. Der Kaviarhunger, der so groß ist heutzutage auch noch, dass Stör oft illegal gefangen wird. Mhm. Und damit die weltweiten Bestände natürlich noch mehr schrumpfen lässt. Damit bin ich fast durch mit meinen Geschichten. Ich habe verschwiegen, dass ich zu diesem Menü, wenn man so will, ja, noch ein Dessert hinzufügen werde.
Sehr gut. Ja.
Wir haben über Fleisch gesprochen, wir haben über Hummer gesprochen, wir haben über Fischeier gesprochen. Lass uns jetzt über ein Dessert sprechen. Und zwar, ich sag's gleich, ohne lang einzuleiten, über den Donut.
Sehr gut.
Der Donut ist ja eigentlich eine Speise, die es, wie soll ich sagen, in der einen oder anderen Form ja schon seit Ewigkeiten gibt, und zwar auf der ganzen Welt. Mhm. Ja, es ist im Grunde ein weicher Teig, manchmal mit Ei, der in heißem Fett herausgebacken wird. Mhm. Zum Beispiel die Rosquilla aus Spanien, die Andaghi aus Okinawa oder die Zeppole aus Italien sind auch quasi von der Art und Weise der Zubereitung her sind sie fast wie Donuts. Ich meine, der österreichische Krapfen oder in Deutschland sagt man, glaube ich, auch Berliner dazu, oder?
Je nach Ort, ja.
Da gibt es ja dann auch immer diese Geschichte mit, genau. ist es jetzt ein Pfannkuchen oder ist es... Und solche Dinge, oder?
Ja,
da gibt es
genau.
Ja komische Namen dafür.
Genau, ja.
Aber das Grundprinzip ist immer dasselbe.
Das Grundprinzip ist immer frittierter Teig.
Genau, frittierter Teig. Was wir heutzutage als den Donut kennen allerdings, ist natürlich dieser Teigring.
Ja. Ja?
Also wenn wir von einem Donut sprechen, dann denken wir immer, das ist was, wo in der Mitte ein Loch ist. Und dieser Teigring, ein bisschen passend, weil wir ja vorhin viel über den Fischfang auch gesprochen haben. Dieser Teigring bzw. das Loch im Donut soll auf einen Kapitän zurückgehen. Und zwar einen Kapitän namens Hanson Gregory. Auch dieser Kapitän ist von der Ostküste, genauer ist er aus einem Ort namens Rockport, Maine. Mhm. Und in Rockport, an der dortigen Nativity Lutheran Church, findet sich eine Plakette. Und auf dieser Plakette steht: In commemoration, this is the birthplace of Captain Hanson Gregory, who first invented the hole in the donut in the year 1847. Michael Crondall hat ein Buch geschrieben über Donuts, und da beschreibt er, dass das zurückgeht auf ein Interview, das geführt wurde im Jahr 1916, veröffentlicht in der Zeitung Boston Post. Und in diesem Interview spricht der zu diesem Zeitpunkt 85-jährige Gregory darüber, wie er dieses Loch im Donut erfunden hat.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Angeblich war es so, als 16-jähriger Schiffsjunge, der verantwortlich war fürs Frittieren der damals beliebten Fried Cakes oder auch Twisters, wie sie genannt wurden, hatte bemerkt, dass oft der Kern dieser Cakes noch roh war, während die Ränder eigentlich schon ein dunkles Braun aufweisen konnten.
Ah, ja.
Und er hat sich Gedanken darüber gemacht, was kann ich machen, damit diese Dinger schneller fertig sind. Ja? Damit nicht die Mitte noch roh ist und außen ist es eigentlich schon zu dunkel. Und daraufhin beschloss er, Löcher in diese Fried Cakes zu machen. Und als er wieder zurückkehrte an die Küste und in seine Heimatstadt Camden, wo seine Mutter lebte, kam, verriet er ihr diesen Trick. Und ja, ab diesem Zeitpunkt, wie man so schön sagt, ist der Rest Geschichte. Ja. Die Geschichte des Captain Gregory, der angeblich dieses Loch im Donut erfand, wurde dann auch so populär, dass im Jahr 1941 im Zuge der ersten Konferenz der National Dunking Association, also die Organisation, die sich dem Donut verschrieben hatte, dass im Zuge dieser Konferenz per Abstimmung beschlossen wurde, ihn als den Erfinder des Lochs im Donut festzulegen.
Ja. Sehr cool.
Natürlich ist es so, wie oft bei solch ubiquitären Speisen, dass das sehr gut möglich ist oder Anhaltspunkte gibt, dass auch schon andere Leute auf dieselbe Idee kamen. Ja, es gibt zum Beispiel in dem Every Lady's Book aus dem Jahr 1844 die Empfehlung, sogenannte Crullers, die man als Donut-Variante bezeichnen kann, in Ringe zu formen, damit sie schneller und besser durchgebacken werden oder durchfrittiert werden. Als Geschichte um die Genese des Lochs im Donut eignet sich allerdings der Schiffsjunge, der die Backzeit verkürzen wollte, schon besser.
Kennst du auch diese Kirchel?
Kirchel?
Kirchel, also das sind auch so Teigfladen, die im Grunde aussehen wie ein Donut, nur in der Mitte hast du eine ganz dünne Teigschicht.
Ah, ja. Yeah.
Also du hast den dicken Teig drumherum und in der Mitte wird er ganz dünn und ich denke mal, der Grund ist derselbe, dass du halt in der Mitte den Teig schneller durchhaben willst.
Ja, ich kann mir vorstellen, wenn sie halt nicht ganz gleichmäßig sind, die Hitzeverteilung in so einem Fett. Ich meine, ich bin kein Experte, was Frittieren angeht. Ich habe nur einen Airfryer. Ja. Eine richtige Fritteuse ist mir zu umständlich. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass das Grundprinzip hier sehr vielen Leuten relativ oder sehr vielen unterschiedlichen Leuten aufgefallen ist, dass es sinnvoll ist, irgendwie weniger in der Mitte zu haben, weil es dann schnell durch wird.
Aber gibt es eine DIN-Norm, wie groß das Loch in der Mitte sein muss, dass es als offizielles Donut gilt?
Ich glaube nicht, aber ich habe gelesen, dass nicht lang nach dem Bürgerkrieg, also ab ungefähr Mitte der 1860er Jahre in den USA, dass es schon Ausstechformen für Donuts gab. Mhm. Ja, also da hast du dann schon eigene Formen gehabt, die mit dem Loch versehen waren. Also ja, vielleicht gibt es amerikanische DIN-Normen, wer weiß dafür. Und lieber Daniel, das war, wie soll ich sagen, zumindest auf eine Art die Nachfolgegeschichte oder Nachfolgefolge zu meiner Folge aus dem Jahr 2017, in der ich nicht nur mit einem Mythos aufgeräumt habe, was das Fleisch an Braten angeht, sondern auch ein bisschen was über die bewegte Geschichte des Hummers und des Kaviars erzählt habe und auch ein bisschen was darüber, wie das Loch in den Donut kam.
Sehr schön, Richard. Eine wunderschöne Geschichte und du hast ja das Ganze ein bisschen als Menü erzählt. Mhm. Zumindest am Ende. Den Kaviar hättest du vielleicht vorziehen müssen, oder? Weil den isst man dann normalerweise
ja,
vor
stimmt.
Der Hauptspeise.
Ja, es war einfach, hat sich irgendwie besser ergeben.
Eine Sache hast du natürlich vergessen. Wir brauchen auch noch ein Getränk dazu. Jetzt haben wir das Menü vor uns und haben nichts zu trinken.
Ich trinke kein Wasser hier, langweiligerweise.
Sehr gut.
Das ist ja schon fast Daniel-Level
ja.
An Genuss.
Wasser und ein Ingwer-Shot dazu.
Ja, genau.
Sehr schön.
Ja, die Getränkefolge kommt irgendwann.
Sehr gut.
Meine Getränkefolgen habe ich eh auch schon gemacht.
Ja.
Also Absinth zumindest, Kaffee. Habe ich sonst was gemacht? Champagner.
Ja.
Ja. Aber ja, vielleicht kommt da mal. Whisky habe ich auch gemacht.
Whisky, also ja, es gibt genug zu trinken.
Schon einiges abgedeckt.
Ja. Sehr schön. Und die Rezeptvorschläge, die packt man dann auch in die Shownotes.
Ja, die Rezeptvorschläge. Fürs Schaf anbraten.
Genau.
Vielleicht ein bisschen was zur Literatur. Ihr habt das natürlich aus ein paar unterschiedlichen Quellen mir zusammengesucht hier. Beim Kaviar habe ich es eh schon erwähnt. Da gibt's ein paar Quellen, die auch ein bisschen unterschiedliche Aspekte, eben vor allem dieses Kaviar-Rausch in den USA beleuchten. Das eine ist das vorhin schon erwähnte People of the Sturgeon von Kathleen Klein-Schmidt und Ronald M. Bruch aus dem Jahr 2012. und das Buch Caviar von Inga Saffron. Und für den Donut habe ich auch schon erwähnt vorher Michael Crondell, der geschrieben hat The Donut History, Recipes and Lore from Boston to Berlin aus dem Jahr 2014. Und zum Lobster gibt es eine schöne kurze Zusammenfassung von Elizabeth Townsend, das heißt Lobster, A Global History. Mhm. Was den Justus von Liebig und das Schaf anbraten angeht, da ist immer eine sehr gute Quelle The Oxford Companion to Food von Alan Davidson und Jane Davidson. Mhm. Und ja, also die sind auf jeden Fall alles Dinge, wenn man sich für diese spezifischen Themen interessiert, sind sie sehr gut lesbar.
Sehr gut. Gibt es einen Lieblingsdonut oder machst du Donuts auch manchmal selber?
Du, ich esse sehr wenig Donut, muss ich sagen. Ich habe letztens einmal mir einen Donut gekauft, der als Donut verkauft wurde, aber das tatsächlich so ein gefüllter Donut gewesen, aha, wo so Bavarian Cream drin ist. War ganz gut. Aber was soll ich sagen, es ist schon ein bisschen viel, so ein Donut. Und ich esse eigentlich grundsätzlich nicht so wahnsinnig viel Süßes. Aha. Mehr angebratenes Fleisch.
Ja, das kann man auch gut
scharf
nachvollziehen.
Scharf angebratenes Fleisch.
Kann man gut nachvollziehen, wenn man dir auf Social Media folgt.
Mhm. Ja.
Ja, es gibt ja auch, muss man sagen, bei uns, glaube ich, auch nicht so viele gute Donutläden. Also ich meine, so die Durchschnittsbäckerei hat, glaube ich, keine guten Donuts.
Ja, ich meine, es gibt Dunkin' Donuts in Wien, glaube ich. War ich noch nie drin, muss ich dazu sagen. Obwohl die direkt neben meinem damaligen Büro aufgemacht haben. Aber irgendwie hat es mich nie gereizt. Weil ich zu Mittag esse ich lieber was anderes und wenn es denn dann nicht isst, wenn er frisch ist, dann ist er auch irgendwie blöd.
Ja, aber du sollst ja nicht als Hauptspeise essen, sondern dann danach.
Ja, aber Mittagessen und ein Donut, das ist mir einfach zu viel.
Richard, du bist dann, nee, aber du hast Mittag gegessen, gehst dann wieder zurück ins Büro, hast noch einen frischen Kaffee dabei und dann beißt du noch in deinen leckeren Donut.
Ja, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Herrlich. Ich muss meinen Kalorienhaushalt über den Tag verteilen. Mm. Und ich investiere ihn halt lieber in Salziges als Süßes und in Cocktails.
Sehr gut.
Das ist auch nicht ohne.
Das Gute ist, Richard, wir kommen uns, was Essen angeht, einfach nicht in die Quere. Ne?
Na, wir kommen uns sicher nicht in die Quere. Du musst keine Angst haben, dass ich dir dein Porridge weg esse.
Sehr gut. Ich esse die Vorspeise, du den Hauptgang und ich dir wieder die Nachspeise.
Sehr gut. Naja, und irgendwann müssen wir mal gemeinsam eingelegten Aal essen.
Oh, nee.
Obwohl, der ist ja auch vom Aussterben bedroht. Mhm. Sollte man auch nicht essen.
Nee.
Also. Kein Kaviar, kein Aal.
Aber beim Kaviar gibt es irgendwelche Ersatzprodukte, oder?
Ja, halt, da gibt es so von anderen Tieren. Hm. Also Eier. Ich kann mir nicht vorstellen, die habe ich gegessen und ich finde es nicht grausig oder so, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Fan. Es ist halt, glaube ich, auch so ein klassisches Ding von, es ist super rar und deswegen ist es sehr teuer und deswegen isst man es gern.
Ja, genau. Also ich meine, wahrscheinlich ist einfach der Preis wahrscheinlich auch eine der Haupt. Gründe, ja, das zu essen, was wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, was kostet denn so ein Kilo, oder isst man ja nicht kiloweise, ne? Das isst man ja grammweise.
Ja, aber wird, glaube ich, auch in zumindest Halbkilo-Dosen verkauft. Ah. Also so Beluga-Kaviar, das ist ja quasi die Königsklasse des Kaviars. Ich bin vorher nicht drauf eingegangen, es gibt ja unterschiedliche Störarten und der Beluga ist dann derjenige, dessen Eier quasi die beliebtesten und die teuersten sind. Mhm. Ich kann da nicht genau sagen, wie teuer, aber auf jeden Fall zu teuer, als dass man es einfach so isst.
Ja, Richard, war das ein Hinweis oder hast du dir das alles selbst ausgedacht?
Das habe ich mir alles selbst ausgedacht. Ich habe mir gedacht, ich möchte ein bisschen eine Fortsetzung machen dieser Essensfolge. Mhm. Vielleicht so ein bisschen wieder so ein bisschen eine Sammelgeschichtenfolge. Ein bisschen inspiriert war ja auch von der Tatsache, dass du eine zweite Ausgabe der ausgestorbenen Berufe gemacht hast. Dann habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt auch mal machen.
Ja. Das macht schon auch Spaß, so manchmal so kleine Geschichten zu erzählen. Ne? Das
ja, voll, weil man einfach viel, also unterschiedlichste, kleinere Quellen und so weiter, wo man dann auch nicht immer alles lesen muss, sondern man kann sehr spezifisch dann sich auf die Suche machen nach Dingen. Ah, da fällt mir auch noch ein, was ich eben vorhin gesagt habe, diese Geschichte des deutschen Einwanderers, der den Kaviar-Boom auslöst. Wenn du suchst nach Kaviar in den USA und so weiter auf Google oder sonst wo immer du nach Internetseiten suchst, dann kommt immer der Name Henry Schacht vor.
Aha.
Und ihr versucht, mehr über Henry Schacht rauszufinden. Und tatsächlich findet man nirgendwo was über Henry Schacht, außer auf anderen Seiten, die an Henry Schacht referenzieren, der im Jahr 1873 die erste Kaviarfabrik quasi gegründet haben soll in den USA. Und das ist auch so ein bisschen was, wo ich glaube, irgendjemand hat es zum ersten Mal falsch abgeschrieben und dann ist einfach immer kopiert worden.
Naja.
Weil es gibt wirklich nirgendwo, also ist ja auch so, dass das einzige Mal, dass ich auf den Namen Schacht gestoßen bin, war in dem Buch People of the Sturgeon. Und da war es eben kein Henry, sondern es war ein sogenannter Simon und John Schacht. Und sonst nirgendwo, ich habe irgendwo in einer Auflistung habe ich was gelesen über Kaviar-Konserve aus dem Jahr 1880, die von Schacht und irgendeinem anderen deutschen Namen produziert wurde. Aber das war's.
Ja, interessant.
Das heißt, hier auch so ein bisschen was gern so reingenommen wird in so kurze Abrisse von Geschichten, aber das auch sehr, wie soll ich sagen, relativ ungenau ist.
Hm. Naja, ist interessant. Es ist oft so, dass man, wenn man diesen Quellen nachgeht, dass es dann sich letztlich auf eine dann, man kommt dann bei einer raus und die ist dann auch häufig sehr unsicher.
Ja, genau.
Ja, Richard, eine wunderschöne Geschichte.
Danke dir.
Die wahrscheinlich einigen ein bisschen Hunger gemacht hat, mir nicht so richtig, beziehungsweise doch, also
Donut.
Genau, so ein bisschen was Süßes habe ich noch hier liegen.
Yeah.
Das werde ich jetzt gleich verspeisen.
Sehr gut.
Und ja, da würde ich sagen, Richard, hast du dieser Folge noch was hinzuzufügen?
Nein, ich glaube, es reicht.
Sehr gut. Dann lass übergehen zum Feedback-Hinweis-Blog.
Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das per E-Mail machen. Das ist feedback@geschichte.fm, kann es auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf Twitter oder Facebook machen, wo wir unter dem Namen Geschichte.fm zugegen sind. Wer uns auf Spotify hört, kann uns da zwar kein Feedback schicken, kann uns aber folgen und kann uns bewerten mit Sternen, was uns immer sehr freut. Und wer uns sonst wo noch mit Sternen bewerten will oder vielleicht sogar Kritiken schreiben oder kleine Reviews, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind.
Und wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 € im Monat. Da bekommt ihr dann die Folge auch jeden Mittwochvormittag in euren Podcatcher geliefert, aber eben jeweils ohne Werbung. Ihr findet alle Hinweise dazu unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Leo, Chantal, Katharina, Gerard, Sophie, Achim, Dirk, Andreas, Henning, Tobias, David, Lars, Philipp, Marlies, Annette, Ingo, Insu, Sarina, Sebastian, Karen, Martin, Dirk, Annika, Maria, Severin, Steve, Nicola, Johannes, Florian, Christopher, Oliver, Susanne, Werner, Mona und Janosch. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Tja, Richard, dann würde ich sagen, gehen wir dem einen das letzte Wort, der auch gerne Donuts verspeist hat.
Glaubst du?
Oder na, Hummer wahrscheinlich schon, oder?
Ja, Hummer, ich weiß nicht, vielleicht. Aber Fleisch auf jeden Fall, oder?
Ja, ich denke auch. Kann man gut vorstellen, dass er vielleicht auch mal das eine oder andere Fleisch sich gegönnt hat.
Höchstwahrscheinlich. Gut, geben wir ihm das letzte Wort. Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.